Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Danielle Graf. Ich nehme euch mit in die Welt des kindlichen Spiels und spreche heute mit zwei Frauen, die mit ihrem Fachwissen und ihrer warmherzigen Art Eltern auf ganz besondere Weise stärken. Gundula Göbel und Marga Bielisch. Beide setzen sich seit vielen Jahren für die psychische Gesundheit von Kindern und ein bindungsorientiertes Familienleben ein. Wir wollen darüber sprechen, wie es uns gelingt, Spielen im Alltag nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als echten Beziehungsbooster zu leben. Wir wollen wissen, warum ist Spielen manchmal wichtiger als Reden und was sollte man tun, wenn man selbst gar nicht so gerne spielt. Wir tauchen also ein in die kindliche Erlebniswelt zwischen Superkraft, Wäschekörben und Sandkastenkonflikten. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr.
Ja, wir sind sehr gespannt heute auf den Podcast und vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist mir ein wirklich großes Vergnügen. Lass uns anfangen. Viele Eltern fragen sich ja, was bringt es eigentlich, wenn mein Kind den ganzen Tag mit Bauklötzen spielt? Wie erklärt ihr denn, warum Spielen so eine große Rolle für die Entwicklung spielt?
Ja, schöne Frage. Also Spielen ist ein absoluter Entwicklungs- und Bindungsbooster, weil das kindliche Spiel ist die Tätigkeit eines Kindes. Ja, Spielen ist die Arbeit eines Kindes. Dadurch lernt es nicht nur sich und seinen Körper kennen, sondern auch die Welt. Und indem das Kind immer wieder zum Beispiel gleiche Dinge spielt und Dinge wiederholt, entwickelt sich das Gehirn, es vernetzt sich und ja, im Spiel sammelt ein Kind ganz viele Sinneswahrnehmungen. Die Sprache bildet sich dadurch aus, es sammelt motorische Erfahrung und was das alles mit der psychischen Gesundheit zu tun hat, dazu sagen wir später noch ein bisschen mehr.
Okay, ihr sagt ja sogar, dass Spielen eine Therapie ersetzen kann. Was genau meint ihr denn damit und wo sind da die Grenzen?
Ja, wir sind da ein bisschen provokativ und sagen Spielen statt Therapie. Und natürlich hat es auch Grenzen. Aber für die Kinder ist das Spielen ihre Verarbeitung, kindgerechter Umgang mit Gefühlen, mit Erlebnissen. Es vernetzt sich im Gehirn. Die Verarbeitung von dem, was sie gesehen haben, gefühlt haben, empfunden haben. Das kann alles im Spiel so verarbeitet werden, dass es in sich integriert wird. Oder es werden Lösungen gefunden, Perspektiven entwickelt. Das heißt, ganz viele Entwicklungsschritte gehen einfach einher damit, wenn ein Kind spielt. Und warum es ist, dass das Spielen so wichtig ist und auch wirklich viele Therapien ersparen könnte, ist, weil ein Kind die Sprachentwicklung, wenn es spielt, ist es die Sprache des Kindes. Und wenn wir aber dem Kind schon das Spielen ganz, ganz früh wegnehmen, weil wir sagen, du spielst ja nur oder geh mal spielen als Beschäftigung und es nicht als wertvoll sehen, dann nehmen wir dem Kind diese Sprache des Spiels, diese Ausdrucksmöglichkeit und verhindern, dass es später sich verbal gut äußern kann und reflektieren kann. Das heißt, wir könnten indem, dass wir Kinder gut begleiten in ihrem Spielen, dass sie die Sprache gut für sich entdecken, dass sie viele Entwicklungsschritte machen können. Einfach ob es Ergotherapien, Psychomotorik, was es auch ist, viele Dinge ersparen, wenn wir draußen die Welt als Spielplatz nehmen würden und auch Familien zur Verfügung stellen würden. Es ist ja nicht, dass Familien das nicht wollen, sondern dass oft das Spiel noch nicht als so wertvoll gesehen wird. Und natürlich gibt es Grenzen. Und zwar ist es immer dann, wenn es ein Trauma gibt, dann brauchen wir professionelle Hilfe. Wenn es um Entwicklungsstörungen geht, auch da reicht es nicht, zu Hause ganz viel mit seinem Kind zu spielen. Also ich mache immer den Unterschied, die Entwicklungsstörung, dass ein Kind Impulse braucht, um sich weiter zu entwickeln, oder geben wir dem Kind keinen Raum zum Spielen und blockieren damit seine Entwicklung. Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Dann haben wir noch die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Da können wir spielen so viel, wie wir wollen vorher. Psychische Erkrankungen müssen noch mal ganz anders betreut werden. Auch wenn wir in den Therapien, auch in den Psychotherapien, natürlich auch viel spielen und diese Sprache des Kindes auch nutzen. Ja, und das Kind lernt in den Therapien Kompensationsmöglichkeiten. Wenn es also bestimmte Schwierigkeiten hat, sich anders fühlt als andere Kinder. Eltern merken, Mensch, so wie das Kind ist, können wir es nicht begleiten, weil es uns auch ziemlich fremd ist, weil es ein anderes Temperament hat, eine andere Persönlichkeit. Dann ist es auch wichtig, sich wirklich auch therapeutische Unterstützung zu holen. Also wir sagen nicht, bitte keine Therapien mehr, überhaupt nicht, aber dass wir alles tun, um nicht vorher die Entwicklung eines Kindes zu blockieren.
Und hier würde ich tatsächlich auch noch was ergänzen. Zum Beispiel in der Logopädie oder in der Ergotherapie wird auch gespielt. Und Gundula hat ja gerade davon gesprochen, dass es auch Entwicklungsverzögerungen und so weiter und so fort gibt. Und da werden Sinneswahrnehmungen durch das Spiel zusammen mit dem Kind, ich würde jetzt mal sagen, erarbeitet, integriert. Und genau, Spielen statt Therapie soll einfach bedeuten, dass wenn ein Kind spielen darf, wenn es auch wenn es selbstwirksam sein darf, wenn es Erfahrung sammeln darf und die Eltern es liebevoll begleiten, dabei sind, es unterstützen, ihm Dinge ermöglichen, könnte es auch sein, dass manche Dinge, die zum Beispiel in der Ergotherapie oder der Logopädie dann mit der Therapeutin oder dem Therapeuten nachgeholt werden, gar nicht erst braucht, weil es die Sinneserfahrung schon vorher sammeln konnte.
Ich finde den Gedanken total schön, dass Spielen quasi die Sprache der Kinder ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir Erwachsenen, wie wir Eltern es lernen können, diese Sprache, ich sag mal, wieder zu verstehen. Als Kinder konnten wir das ja intuitiv. Das ist vielen von uns aber abhanden gekommen. Es gibt so Menschen, die zum Beispiel wie ich extrem rational ticken. Habt ihr da ein paar Ideen, wie man es lernt, diese Sprache des Spielens wieder zu verstehen?
Ja, ein bisschen, dass wir uns erstmal wieder Zeit nehmen für uns und für unser Kind. Mhm. So kann ich es ein bisschen lernen. Und Zeit nehmen zu beobachten und nicht das, was wir als Erwachsene so verinnerlicht haben, zu bewerten, sondern erst mal wertfrei da zu sein. Dann können wir auch erst spüren, wo wir Impulse des Spielens sehen, wo wir das wertvoll sehen können. Und auch den Unterschied deutlich zu machen. Wir werden nicht spielen wie ein Kind, sondern es anders sehen. Aber wir können, wenn wir uns, wie gesagt, darauf einlassen, plötzlich wieder Schwingung in uns entdecken, die vielleicht verdeckt wurden durch zu viel Erwachsensein.
Ja, ich würde einfach noch ergänzen, einfach die Kinder beobachten. Die Kinder zeigen uns ganz viel im Spiel, verarbeiten Dinge, zeigen uns auch, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden beim Spielen. Und dieses, ich bin dabei, ich beobachte mein Kind und ich interessiere mich auch für das, was mein Kind spielt. Ich glaube, das schafft ganz viel Nähe und Verbindung. Und so kann man, glaube ich, die Sprache des Kindes versuchen, lesen zu lernen, dass man das nicht immer und überall ganz genau vielleicht gleich entschlüsseln kann oder versteht, finde ich dabei gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man sich immer wieder drauf einlässt und guckt, beobachtet und das Kind oder die Sprache des Kindes auch verstehen möchte.
Jetzt geht's in eurem Buch ja vor allen Dingen um das bindungsstärkende Spiel. Was unterscheidet denn diese Art des Spiels von allen anderen beliebigen Spielen? Und welche Spiele sind denn besonders gut geeignet, um die Bindung zu stärken?
Ein Spiel ist ein Spiel. Ich glaube, der große Unterschied ist, wie mit einem Kind gespielt wird, ob ich zugewandt bin, ob ich in Kontakt, in Beziehung bin, ob ein Dialog entsteht und welches Ziel auch Spielen haben soll. Es ist ein leistungsorientiertes Spiel, also möchte ich damit etwas fördern? Ganz konkret, habe ich ein konkretes Ziel? Oder geht es wirklich um den Moment, um die gemeinsame Zeit, um Beziehung? Und bindungsstärkendes Spiel, so wie wir das denken, bedeutet einfach, dass man Alltagsmomente nutzt, auch im Familienalltag, weil da ist es ja oft, wir wissen alle, Eltern sind gestresst, es gibt viel zu tun, Mental Load, Emotional Load und so weiter und so fort. Und da denken manche Eltern, und das kann ich total verstehen, sicherlich auch manchmal, oh, jetzt muss ich auch noch mit meinem Kind spielen, wie soll ich das auch noch alles hinbekommen? Und wir fassen den Begriff Spielen größer und denken, wissen, dass man Spielen auch ganz gut in den Alltag integrieren kann, indem man zum Beispiel auch Alltagsaufgaben zusammen miteinander durchführt. Und das bindungsstärkende Spiel hat kein Ziel, sondern es geht wirklich um in Beziehung sein, in Kontakt sein, um Dialog, um ich höre dir zu, ich interessiere mich für dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und bindungsstärkendes Spiel kann man überall in Anführungsstrichen durchführen. Das muss nicht nur im Kinderzimmer sein oder mit dem einen bestimmten Spielzeug, sondern da kann man alles Mögliche dafür nutzen. Und man kann zum Beispiel Wettrennen machen oder Enten beobachten und darüber sprechen. Man kann, wie eben schon mal gesagt, Alltagsaufgaben miteinander durchführen, in Salat schnibbeln und so weiter und so fort. Und es geht einfach um den gemeinsamen Moment. Und das stärkt Bindung, das ernährt Bindung und dann fühlt sich ein Kind gesehen. Und uns Erwachsenen tut es auch gut.
Ja, vielleicht würde ich da noch den Punkt rausgreifen, Sicherheit, Bindung, bindungsstärkendes Spielen, da geht es darum, gut in Verbindung, in Verbundenheit, in Sicherheit mit dem Kind zu sein,
ja,
in Schwingung zu gehen, wie Mara das gerade schon sagte, so die Resonanz aufzunehmen des Kindes, zu hören. Und das ist beim bindungsstärkenden Spielen, dass wir sagen, wenn wir in Schwingung sozusagen mit unserem Kind sind, dann wird Spielen auch gar nicht mehr anstrengend. Dann entwickelt es sich einfach. Wie Mara sagte, egal wo ich bin, was ich mache, ob ich die Wäsche aufhänge, so, ob man zusammen Äpfel pflückt, ob wir hüpfen, zum Kindergarten gehen, dann ist einfach ganz viel Freude und Spaß da. Und das ist, wir machen es, um Kinder zu bilden, ja, aus dem Leistungsbereich rauszunehmen, in eine Leichtigkeit und in eine Verbundenheit zu bringen.
Wo wir gerade über Bindung sprechen, habt ihr noch so ein paar andere Ideen, was es im Alltag noch so braucht, außer dem Spielen, um die Bindung zu stärken?
Also die Atmosphäre zu Hause. Die ist, also wenn wir eine sehr konfliktreiche haben, ist es manchmal schwierig, die Bindung zu stärken. Da können wir so viele Spiele machen, wie wir möchten. Also auch mal zu gucken, fühle ich mich als Mama, als Papa, als Familie wohl? Ist das so mal ein Wohlfühlort, mein Zuhause? Also wenn die Atmosphäre stimmt, stärke ich automatisch die Bindung. Ja, dass es angstfrei ist, dass das Kind keine Angst vor uns haben muss, vor Strafen, dass es zu unordentlich war, zu laut ist, zu leise ist oder etwas falsch macht im Spielen oder mit uns zusammen, also angstfrei. Dann stärke ich sehr die Bindung. Also ich muss gar nicht besondere Spiele machen oder besonders sein, sondern meinem Kind sozusagen einen guten, sicheren Rahmen geben. Und eine Zugewandtheit, die wir schon beim bindungsstärkenden Spielen benannt haben. Also einfach zugewandt dem Kind, ein Interesse an meinem Kind zu haben, an meiner Familie zu haben. Ich denke, damit kann ich ganz gut die Bindung stärken. Und ich würde noch einen Punkt dazu nehmen, auch wenn das jetzt sehr lang ist. Wir denken ja immer als Eltern, wir müssen das alles selber tun. Wir müssen die Bindung stärken. Wir müssen da sein und alles mit den Kindern tun. Aber wir sprechen immer davon, oder wer auch Schreie nach Geborgenheit, mein erstes Buch kennt, von diesem Bindungsmosaik. Das heißt, wir haben auch Nachbarn, Großeltern, Tante, Onkel, Paten, Freunde, wo wir plötzlich so in Verbindung gehen, schöne Bindungserlebnisse haben. Und dieses Bindungsmosaik stärkt unsere Bindung. Das heißt, Eltern, auch möchte ich auch hier heute dies hören, ein Stück entlasten. Wir müssen es nicht alles selber machen, aber vielleicht zulassen, dass das Kind auch mit anderen Menschen für sein Bindungsmosaik Erfahrung sammeln darf.
Jetzt weiß ich, dass ganz viele Eltern das Gefühl haben, dass sie quasi ein Dauerbespaßer für ihr Kind sein müssen. Viele berichten, mein Kind kann überhaupt nicht alleine spielen und will immer unterhalten werden. Jetzt sagt ihr aber, Kinder wollen gar nicht dauernd bespielt werden. Warum denkt ihr das?
Ja, also, da habe ich so in zwei Richtungen Gedanken. Also, natürlich finden es Kinder total schön, wenn die Eltern sich Zeit für sie nehmen und vielleicht den ganzen Tag das spielen, was das Kind sich wünscht. Und natürlich, wenn das zu einem guten Gefühl bei dem Kind führt und dem Kind Spaß macht, möchte das Kind natürlich immer wieder. Und für Eltern, kann das aber unter Umständen wirklich auch anstrengend sein. Von manchen weiß ich auch, dass sie auch nur das spielen, was das Kind gerne möchte. Und dass da gar nicht so dann das gute Gefühl bei den Erwachsenen dabei ist. Und ich finde also, damit so Spielmomente zum einen für beide schön sind, sollte es auch immer wieder irgendwie ein Spiel sein, was beiden gefällt, was beiden gut tut. Man kann sich auch mal abwechseln. Jeder darf mal entscheiden. Und und Eltern dürfen ruhig auch sagen, hey, wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde, ich sag jetzt mal, Teeparty gespielt und jetzt brauche ich eine Pause. Ja, also ein Kind spielt sich da auch auf seine Eltern ein, wenn die sich auch zeigen. Und da geht es ja auch wieder um Klarheit, um klare Grenzen. Und oft entstehen solche Situationen, wenn die Erwachsenen nicht so ganz klar sind. Ja. Also das ist so der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, Kinder müssen nicht dauerhaft bespielt werden, weil dabei sein reicht oft schon. Oder wenn man das Kind, wie gesagt, dabei beobachtet und auch so wieder diesen sicheren Rahmen bietet, damit das Kind sich nicht verletzen kann oder sonstiges. Und es muss nicht die ganze Zeit irgendwie jemand dabei sein, der immer wieder die Türme baut und das Kind guckt sich das an und das meinen wir eher mit bespielen, sondern es geht darum, dem Kind Dinge zu erlauben. Und es gibt ja verschiedene Spielphasen. In manchen Phasen geht es einfach auch darum, dass das Kind über den Mund viele Sinneserfahrungen sammeln kann. Und da steckt es sich manchmal auch Dinge in den Mund. Sicherlich sollte man da auch gut aufpassen, was es ist. Aber dass es nicht dazu kommt, dass es etwas verschluckt. Aber dieses Erfahrung sammeln lassen, selbstwirksam sein dürfen und diesen Rahmen und Raum geben, das ist es, glaube ich, was einem Kind gut tut, was es stärkt in seiner Entwicklung, aber was auch die Bindung stärkt. Und das meint so ein bisschen den Unterschied. Also ich kenne die Themen von Eltern, denen es einfach zu viel ist, wenn das Kind immer wieder ankommt. Hier würde ich aber, wie gesagt, sagen, hier geht es eher um die Klarheit der Erwachsenen. Und zweitens, dass man dabei ist, vor allen Dingen bei kleinen Kindern, und einen sicheren Rahmen, einen sicheren Ort schafft und das Kind sich aber selbst ausprobieren kann und auch für sich guckt, was macht mir eigentlich Spaß, was möchte ich eigentlich gerne spielen. Und auch wenn es wirklich ganz oft, ganz lange ein Spiel wiederholt, dass die Erwachsenen nicht denken, oh, das muss doch jetzt mal langweilig werden. Wenn ein Spiel für ein Kind langweilig wird, dann spielt ein Kind etwas anderes. Und durch diese Wiederholung lernt es. Und wenn ein Kind das Spiel verstanden hat, dann würde es sich auch etwas anderem zuwenden.
Ja, du hast das ja schon sehr umfangreich auch eben gesagt. Ich würde gerne noch den Impuls reingeben. Mara, du hast es kurz angesprochen, wenn sie sehr jung sind, so, dann brauchen sie ganz viel Sinneserfahrung. Und da brauchen sie uns Eltern auch. Das ist auch kein Bespaßen, sondern das ist einfach Freude haben, mit meinem Kind mich zu beschäftigen, zu spielen, mit Säuglingen zu spielen. Diese Kuckuck-Da-Spiele, die wir haben, Pustespiele. Das heißt, da beginnt es auch, dass wir dem Kind zeigen, was Spielen ist und dass es gesehen wird. Denn Spielen beinhaltet auch immer Dazugehörigkeit, Interaktion, gesehen zu werden. Und ein Säugling, den bespielen wir nicht, den bespaßen wir nicht, sondern der braucht ganz viel von uns, um sich sicher zu fühlen, damit erstmal eine sichere Bindung aufgebaut werden kann und dass er sich geborgen fühlt. Und dabei experimentiert ein Säugling auch und greift dann zur Rassel oder stupst das Mobile an. Und wenn ein Säugling merkt oder ein Kleinstkind, wir lachen darüber, also unsere Reaktion wahrnimmt, da macht ein Säugling das nochmal. Das heißt, dass wir am Anfang schon als Eltern sehr viel präsenter beim Spielen sind, als wir es dann später sind. Und später, wenn das Kind immer spielt mit Mama, spielst du jetzt mit mir? Papa, du musst jetzt mit mir spielen, auch mal zu gucken. Möchte es vielleicht dazugehören und fühlt sich auch manchmal so, manche Kinder in meiner Praxis haben gesagt, immer wenn meine Eltern ihre Ruhe haben wollen, dann soll ich spielen gehen. Und dann ist es auch die Funktion, Mama, Papa, ich möchte dazugehören, ich möchte bei euch sein. Also dann geht es gar nicht so um das Spielen, sondern um Verbindung. Und den Unterschied zu sehen, also nicht bespaßen, damit wir die Gefühle des Kindes zudecken können, sondern genauer hinhören, welche Ausdrucksmöglichkeit hat das Kind gerade, um vielleicht auch sein Bedürfnis uns mitzuteilen.
Jetzt habt ihr schon gesagt, dass es den meisten Eltern noch relativ leicht fällt, sich mit Babys zu beschäftigen. Das machen wir so intuitiv, dieses Spiel mit dem Säugling. Ich weiß aber, dass viele Eltern sagen, wenn ihre Kinder größer sind, ich bin einfach keine Spielmama, kein Spielpapa. Ich kann einfach nicht gut spielen. Was steckt denn hinter dieser inneren Hürde und wie kommt man da wieder raus?
Ja, also unsere eigenen Spielerfahrungen prägen uns. Ja, und wenn ich selber als Kind viel gespielt habe und ich vielleicht auch spielen durfte. Ich bringe da aber ganz gerne an, ich bin ja ein DDR-Kind und wir haben immer im Wald gespielt. Wir waren ganz frei und ich war mit meiner Schwester überall, wir durften alles. Und da geht es ja auch wieder so um Erfahrung sammeln, selbstwirksam sein. Und ich glaube, wenn man solche Erfahrungen gesammelt hat, kommt man vielleicht auch im Erwachsenenalter leichter so ins Spiel. Wenn aber in der Kindheit es vielleicht so lief, dass das Spiel nicht als so wichtig gesehen wurde oder es da auch viel Bewertung gab oder auch bei Brettspielen es immer einen Gewinner und einen Verlierer gab, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich irgendwie keine so gute Verbindung zum Thema Spielen habe oder das so ein bisschen negativ behaftet ist. Und genau, also da zum einen unsere eigenen Prägungen oder Erfahrungen spielen da natürlich mit rein und gleichzeitig, wie vorhin schon mal gesagt, kommt es, glaube ich, auch immer darauf an, was gespielt wird. Also ich habe mit meinen Kindern jahrelang mit Kreide gemalt, weil das fand ich auch total toll. Und es gibt wiederum andere Spiele. Also ich spiele auch mit meinen Kindern Verstecken. Aber das ist etwas, was ich nicht so gerne spiele, wie zum Beispiel mit Kreide malen oder auf dem Trampolin springen oder Rollschuh fahren. Und dieses, dass es beiden Spaß macht oder den Erwachsenen und dem Kind. Und als drittes, manchmal fehlen den Erwachsenen ja auch so die Ideen, was kann ich denn jetzt eigentlich mit meinem Kind spielen? Und auch hier das bindungsstärkende Spiel, und hier würde ich diesen Alltag mal nochmal mit reinbringen, man darf Spielen größer denken und also wirklich den Alltag dafür nutzen und diese gemeinsame Zeit, und wenn man das spielerisch macht und lustig und mit einem Lied zum Beispiel versieht oder wenn man zum Beispiel einkaufen geht, dass das Kind die Einkaufsliste malt und dann wird das abgehakt beim Einkaufen oder andere Dinge, dann ist das auch Spielen. Und genau, wenn einem die Spielideen fehlen, kann man sich auch mal bei anderen orientieren. Vielleicht Freunde, Bekannte fragen, was spielt ihr so? Und Genau, dass man da irgendwie so seine ganz persönliche Spielhaltung entwickelt. Man sollte sich auch bei diesem Thema wie bei vielen anderen Themen nicht mit anderen Eltern vergleichen und da so seinen Spielalltag finden. Und man muss auch nicht den ganzen Tag spielen. Auch da wird oft viel zu groß gedacht. Es sind immer wieder so die kleinen Sequenzen im Alltag, die doch gut tun. Und genau.
Ja, und ich denke, die Glaubenssätze, die uns natürlich sehr prägen.
Ja.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst die Hausaufgaben und dann das Spielen. So, und wenn wir das ein Stückchen reflektieren und sagen, nein, das Spielen, das ist ganz was Wertvolles, ganz was Wichtiges, können wir vielleicht diesen Glaubenssatz ein Stückchen verändern und auflösen für uns, dann macht es das leichter. Ja, und als Eltern auch nochmal zu gucken, was habe ich eigentlich früher gerne gespielt? Mara, du hast gerade aus deiner Kindheit so berichtet und was du heute gerne machst. So auch nochmal zu sagen, Mensch, das ist schon ganz schön lange her, aber habe ich noch Spielsachen von früher? Wie kann ich die meinem Kind mal zeigen? Können wir damit in Kontakt kommen und ins Spiel kommen? Was habe ich gerne gespielt? Was für Interessen hatte ich früher? Und ja, sich auch mit einzubringen und zu sagen, ja, das, was ich gerne mag, darf ich meinem Kind auch zeigen. Und dann gibt es ein Hin und Her und daraus entwickelt sich ein Spielen. Also das, wir habt ja in den sozialen Medien gesehen, wir haben ja ganz oft, wie sei ein Spielkind. Also wieder zurück zu uns zu gehen, was hat uns mal Freude gemacht? Und was hat uns Leichtigkeit und Entspannung gegeben? Und ich denke, dann wird es auch viel leichter. Und was dahinter steckt, das, glaube ich, ist jetzt sehr deutlich geworden. Unsere Glaubenssätze, unser Rucksack, was uns mitgegeben wurde, ja, zu dem Thema Spielen. Und deswegen sind wir ja auch damit jetzt so stark unterwegs und sind froh, dass wir eben auch heute hier sprechen können, um einfach das Spielen wieder in eine Leichtigkeit, Freude, in ein Wohlfühlmoment zu bringen. Ja, das passt da, glaube ich, ganz gut rein.
Ja, das klingt so schön. Also das, was ich jetzt raushöre, ist quasi, es ist blöd, wenn man rein aus dem Pflichtgefühl heraus mit seinen Kindern spielt. Ne? Und also ohne echte Freude ergibt das wahrscheinlich keinen Mehrwert fürs Kind. Also im Prinzip, wenn ich euch richtig verstehe, entweder Dinge suchen, die mir selbst Spaß machen oder aber auch ganz konsequent sagen, also ich meine, wir möchten unseren Kindern ja beibringen, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen und an dieser Stelle schaffen es Eltern ganz häufig nicht, ne? Also diesen Spielwunsch des Kindes abzulehnen und zu sagen, nee, du, ich habe jetzt gerade keine Lust, empfinden natürlich viele als, wie soll ich sagen, als abwehrend. Ne? Also diesen Wunsch zu versagen ist schwierig, aber dann komme ich eben doch schnell in die Situation, wie ich eben nur aus Pflicht spiele. Aber das ist wirklich nicht günstig, oder?
Naja, nee, erstmal spürt das Kind das, wie wir immer sagen, Gefühle färben ab. Aber es gibt ja Grautöne von mitspielen, weil ich es muss, und gar nicht spielen. Und dazwischen gibt es Grautöne. So, vielleicht einfach bei dem Kind zu sein. Sich dazu zu setzen, zu sagen, du, ich mag jetzt gerade gar nicht Eisenbahn spielen oder mit deinen Puppen. Mir ist gerade nicht danach, aber ich bin bei dir.
Mhm.
Ich setze mich hier mit hin, lese bei dir mein Buch oder bin einfach bei dir, wäre eine Möglichkeit. Oder auch zu sagen, okay, mir fällt das schwer, aber irgendwie interessiert mich auch, was du spielst. Auch wenn es mir nicht so liegt. Ich möchte ein bisschen was von dir einfach mitkriegen. Zeigst du mir ein bisschen was zu deinem Spielen? Also dann dürfen wir auch in die Rolle gehen und offen sein. Also diese ganzen Grautöne von ein bisschen gucken, ein bisschen mitspielen, sich mit reingeben, auch wieder anderen zu ermöglichen oder dass die Kinder mit anderen Kindern oder mit anderen Personen da spielen können. Ich habe immer so das Beispiel bei meinen Kindern. Meine Tochter wollte immer Friseur spielen, dass ihre Haare schön gemacht werden, als ich so 5 war. Und hochgesteckt und naja, alles, was man so machen kann dann. Und ich bin überhaupt nicht die Mama für Mädchen in diesem Punkt gewesen, für meine Tochter. Dann hat sie das mit ihrer Tante gespielt. Und ihre Tante hatte einen Sohn, also meine Zwillingsschwester. Und der wollte immer toben, immer kämpfen und toben. Und Ich liebe es. Ich liebe es, mit Kindern auf der Erde zu liegen und zu toben. Also haben wir Kindertausch gehabt dann. So, und jedes Kind hat das bekommen, was es brauchte. Und allen ging es gut damit. Und trotzdem musste ich mich nicht schlecht fühlen, zu sagen, ich mag das nicht. Und wenn meine Schwester nicht da war oder wir nicht getauscht haben, obwohl die sich viel gesehen haben, dann auch zu sagen, okay, aber ich komme mit und setz mich daneben und schau mal, wie du deine Frisuren steckst oder wie du das gerade alles, ja, was du alles dafür brauchst, sich also ein Stück zu interessieren. Also von daher gibt es ganz viele Zwischentöne. Aber ich glaube, Mara, du hattest noch einen Impuls dazu.
Nee, habe ich nicht. Aber im Endeffekt ist ja auch, wenn man Spieltreffs mit anderen Eltern hat, da darf das Kind ja auch spielen. Und da bekommt die erwachsene Person eine Pause. Das hat ja Gundula jetzt auch so in etwa gesagt. Und auch da ermöglichen, so ist es richtig formuliert, Eltern ja ihrem Kind zu spielen, Erfahrung zu sammeln, sich zu entwickeln, die Welt zu entdecken. Und auch das bedeutet bindungsstärkendes Spiel. Man ist dann dabei, man sitzt am Spielplatzrand auf einer Bank, guckt zu, ist da, wenn das Kind ruft oder wenn es irgendwie mit einem Eimer Sand zu einem gerannt kommt und einem irgendwas zeigen möchte. Auch das heißt ja, ich bin dabei, ich ermögliche dir, dass du dich entwickeln kannst, Erfahrung sammeln kannst, mit anderen spielen kannst. Genau.
Auch Eltern sind ja oft unterschiedlich. Der Papa spielt vielleicht was anderes gern als die Mama. Auch das, da müssen nicht beide gleich sein, dass man auch das sehr gut nutzen kann. Und ich glaube, das hört sich gerade so ein bisschen an, wir müssen dann aber immer Wege finden. Ich möchte an dieser Stelle jetzt echt Eltern auch entlasten. Wir dürfen auch mal sagen, pass auf, du, ich muss jetzt gerade noch das und das erledigen. Ich bin in deiner Nähe, du kannst auch unter meinem Tisch spielen. Du kannst mit in einem Raum sein, aber ich muss jetzt am PC gerade noch was erledigen. Oder wenn du spielst, okay, heute ist mir gar nicht danach, aber ich bringe dir nachher in der Pause einfach was zur Stärkung. Und da kann man einen Tee, einen Obstteller bringen, was man möchte. Aber auch sich Zeiten nehmen, weil ich denke, auch wir selbst müssen ja unsere Arbeiten oft auch erledigen. Ja. Und haben, wie du sagtest, auch Bedürfnisse. Und das muss im Einklang sein, damit es auch ein gutes Familienleben, ein Wohlfühlort für alle wird, unsere Familie.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir, also wir haben ja jetzt verstanden, dass Spielen super wichtig ist, aber das soll nicht dazu führen, dass wir das Gefühl haben, jetzt noch ein ganz wichtiges weiteres To-Do zu haben, was wir unbedingt realisieren müssen. Klar. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Marga, es gibt im Alltag immer wieder kleine Situationen, wo sich spielerisch Situationen ergeben, die einfach schon bindungsstärkend sind. Also zum Beispiel gemeinsam eine Suppe kochen oder mit dem Kind gemeinsam Wäsche aufhängen. Das finde ich ganz spannend. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Aufgaben im Alltag, die man zusammen machen könnte. Ja, muss man nicht jeden Tag machen und dauernd und ständig, aber immer mal ist schon ganz, 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 ganz schön. Man kann zum Beispiel Gartenarbeit zusammen machen, man kann die Blumen zusammen gießen. Man kann, wenn man das Kind von der Kita abholt, dann nochmal eine Runde durch den Park laufen und über den Tag erzählen, dabei Stöckchen sammeln. Man kann so viele kleine Momente nutzen, die dann am Ende eine ganz große Wirkung haben für das Kind, für die Beziehung, weil man da echt war, in echten Kontakt, sich Zeit genommen hat, nicht durch den Alltag gehetzt ist. Und das aber in den Alltag einfach integriert hat. Auch es gibt Lebensphasen der armen Kinder, die Erwachsenen nach. Ja, und zum Beispiel beim Thema Wäsche waschen oder Wäsche aufhängen. Es sind Dinge, die müssen wir einfach machen. Die gehören im Alltag dazu. Und warum nicht solche Situationen auch nutzen, um da einen Bindungsmoment mit einem Kind zu haben? Ja, das Kind könnte die Klammern sortieren oder den Eltern dann eine Klammer hingeben oder einfach die Sachen aus der Wäschetrommel holen, wie auch immer. Man ist in Kontakt, könnte dabei ein Lied singen und man macht einfach einen schönen Moment daraus. Und das heißt doch, wir sind zusammen und das das Kind sammelt auch motorische Erfahrungen, wenn es in die Wäschetrommel reinfasst, die Sachen rausholt, dass dann die Wäsche der Mama gibt. Jetzt mal nur, um das auch nochmal zu entschlüsseln. Und es stärkt die Bindung, weil wir das zusammen machen. Es ist eine Alltagstätigkeit, die wir zusammen machen und die wir gut in den Alltag integrieren können. Und wir haben schon ganz oft gehört, dass das unwahrscheinlich entlastend ist, dass wir das auch als Spielen sehen. Und wir fassen auch Spielen, auch Ausflüge, eine Wanderung, keine Ahnung, in den Zoo zu gehen. Von da über Tiernamen zu sprechen, auch das ist doch Spielen, in Kontakt sein, in Beziehung sein. Wir verbringen Zeit zusammen und auch da lernt ein Kind ganz viel. Und wenn man das Thema Spielen einfach größer sieht und guckt, wie kann ich das, man kann auch zusammen saugen. Ich weiß nicht, ob ihr euch, bei Gudula ist es schon ein bisschen länger her, noch an die Zeit erinnern könnt. Also bei meinen Kindern war das so, die wollten dann immer so einen Besen haben. Ja. Ich habe gesaugt und die haben mit dem Besen dann das irgendwie mitgekehrt. Oder wenn man Gartenarbeit macht, dass die selber auch mit dem Rechen das Laub mit wegmachen. Und all das ist Spielen aus unserer Sicht. Und signalisiert dem Kind, hey, wir machen das zusammen, ich traue dir das auch zu und du bist mir wichtig und ich schaffe aber auch als Elternteil meine Aufgaben, die ich einfach machen muss. Und wenn man so Spielen sieht und wirklich die Momente, die kleinen Momente nutzt, dann ist das doch einfach ganz, ganz stärkend und für so ein Kind wirklich ganz, ganz groß.
Ihr beiden, jetzt verändert sich das Spielverhalten ja mit zunehmendem Alter. Margot, du hast ja schon gesagt, dass es für bestimmte Altersklassen ganz besonders interessante Spiele gibt. Wie sieht es dann bei Schulkindern aus? Da hat man das Gefühl, selbst gar nicht mehr so gefragt zu werden. Wie schaffen wir es, mit Schulkindern im Kontakt zu bleiben und noch Spiele zu finden, die ja für alle gemeinschaftsstiftend sind?
Ja, ich finde das sehr schade, dass wirklich so Ende Kindergartenzeit, Anfang Grundschulalter plötzlich das Spielen angeblich so abnimmt, was überhaupt nicht so ist. Eigentlich kommen wir in eine ganz tolle Spielphase, wo wir das Wort Selbstwirksamkeit nochmal ganz anders auch nutzen können. Das heißt Bewegung, Klettern, Ballspiele, Gemeinschaftsspiele, Regelspiele. Also das ist eine Vielfalt an Spielmöglichkeiten, die wir plötzlich mit Schulkindern haben. Und dadurch, dass im Kopf ist, mein Kind geht zur Schule, ist der Leistungsgedanke so stark da. Und wir beobachten leider nicht mehr, dass ein Kind aber das Spielen braucht, um sich entspannen zu können, um bei sich zu sein, um die eigenen Emotionen verarbeiten zu können. Eindrücke, Sinneseindrücke, die in der Schule kommen. Das, was ich erlernt habe, zu integrieren in meinem Gehirn. Dazu brauche ich das Spielen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Ich denke auch, in den Grundschulen, in den Städten, überall bräuchten wir ganz viel Spielanregung, gerade für Schulkinder, wo sie herausgefordert sind mit ihrem Bewegungsapparat, mit ihrer Fantasie, mit dem Gefühl manchmal auch von Omnipotenz. Das kann ich, das will ich, das tue ich jetzt, so mit ihrer Kraft. Und da würde ich auch allen Eltern, die das heute hier hören, so auch gerne sagen, ja, das Spielen verändert sich und es ist teilweise auch viel größer, viel mehr Erforschen der Welt und im größeren Umfang, nicht mehr nur so zu Hause, oft auch in der Gegend mal zu schauen, was es da gibt. Oder ein Spiel ist auch, mein Sohn hat zum Beispiel, damals stand noch Sperrmüll überall rum an bestimmten Tagen, wenn er aus der Schule kam mit seinem Freund, dann waren sie voll beladen, auf unserem Grundstück war irgendwann ein großer Berg an Dingen, die er alle brauchte zum Bauen. Das ist Spielen. Oder große Stöcke plötzlich zu sammeln, weil man daraus ein Zelt machen möchte, ob das Zelt je zustande kommt. Bei den meisten, vielen Kindern nicht. Aber erstmal die Idee zu haben, ich sammle etwas, ich hole etwas, das ist Spielen auch in der Schulzeit. Und es ist was ganz Wertvolles, zu gucken, es gibt uns einfach ganz viel Bewegungsmöglichkeiten und wie ich eben schon sagte, auch für die psychische und geistige Entwicklung, also kognitive Entwicklung, ist das ein großer Baustein, den wir einfach brauchen.
Ich würde hier auch noch was ergänzen. Es geht ja dann ab einem gewissen Alter auch mit den Handys los oder mit Medien. Und wo sich Jugendliche oder auch jüngere Schulkinder zu Spielen verabreden. Und da sind ja auch immer, gibt's ja immer so unterschiedliche Meinungen, wie viel Medienkonsum ist erlaubt. Und darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was ich eigentlich eher sagen möchte, ist, dass natürlich auch irgendwann die Medien, da gibt's ja auch Spiele, mit einbezogen werden, vor allen Dingen ab dem Schulalter, und dann spielen die zusammen Roblox oder andere Spiele. Und auch das ist ja eine Beschäftigung. Und wir finden natürlich das Spielen in der Natur oder mit anderen Dingen, das schön ist. Und gleichzeitig ist es auch völlig okay, da die Medien mit einzubeziehen. Ja, weil auch da höre ich immer, ja, mein Kind sitzt immer nur vor dem Tablet. Und was Medienzeit angeht, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Aber natürlich kann man auch Medien mit ins Spiel einbeziehen, wenn die Kinder größer werden, auch bei Teenagern und so weiter und so fort.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Da haben wir auch in einer unserer Folgen vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Möchte ich euch ans Herz legen und verlinke ich euch auch in den Shownotes. Es ist tatsächlich so, dass sich das gewandelt hat. Klar, dass Kinder in der Natur spielen, das ist eine tolle Idealvorstellung. Und das haben wir auch damals gemacht. Ich bin wie Marga auch im Osten des Landes aufgewachsen und wir hatten ja im Grunde nichts. Ne? Also wir waren aufeinander angewiesen und das war auch schön. Wir wurden uns auch ein bisschen selbst überlassen, nicht weil unsere Eltern uns so toll vertraut haben, sondern weil es einfach gar keine Mobilfunkgeräte gab. Und man war einfach unbesorgter. Aber es ist tatsächlich so, dass viel, viel auch im digitalen Raum stattfindet, was man nicht sofort verteufeln sollte. Also mein Sohn ist jetzt mittlerweile 13. Der ist das, was man ein klassisches Zockerkind nennen würde. Der ist halt unheimlich viel bei Online-Games unterwegs, sei es jetzt Fortnite oder Roblox oder da gibt es ja ganz viel, wo Kinder wirklich miteinander spielen. Und ich erlebe ganz häufig, dass die miteinander sprechen, dass die Strategien entwickeln, dass die sich für den Alltag verabreden, dass sie sich darüber unterhalten. Neulich war ich ganz erstaunt, dass mein Sohn plötzlich fließend Englisch mit einem Franzosen sprach und ich guckte ihn an und sagte, also, ja, das lernt man einfach. Also mein englisch sprechendes Kind, das hatte ich, also die Lehrerin hat auch ein bisschen verwundert geschaut, aber also die tauschen sich aus. Also das findet da ganz, ganz viel statt. Es ist natürlich wichtig, trotzdem diese Erfahrungsräume zu ermöglichen, rauszugehen, Wald zu baden. Das können wir sicherlich machen, aber ich glaube auch, man sollte nicht allzu viel Angst haben. Deswegen wirklich empfehle ich euch an dieser Stelle, weil du hast völlig recht, Marga, das würde zu weit führen, unsere Folge zur Mediennutzung mit Leonie Lutz und Annika Osthoff, wie gesagt, verlinken wir. Soweit jetzt erstmal dieser Exkurs. Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, Marga. Was ich auch ganz interessant und spannend finde, ist euer Gedanke, dass das Spielverhalten unseres Kindes ja auch ganz viel über seine Gefühle aussagt und es deswegen wirklich lohnt, hinzuschauen. Also beispielsweise, wenn das Kind plötzlich sehr aggressiv oder sehr laut spielt, was können wir denn daraus schließen?
Erstmal noch gar nichts.
Okay.
Also, erstmal müssen wir ja auch schauen, und das war das, was Marga vorhin, glaube ich, auch nochmal mit reinbringen wollte. Wie ist das Temperament und die Persönlichkeit überhaupt des Kindes, der Familie? Ist es eher eine lautere Familie? Oder ist das Kind von der Persönlichkeit eher extrovertiert, lauter? So, oder war es eher ein ruhiges Kind und ganz plötzlich kriege ich mit, es ist so laut, so wütend, so stark emotional. Dann muss ich natürlich gucken, was hat es verändert? Was ist gerade gewesen mit meinem Kind? Also das heißt, es gibt keine pauschale Aussage dazu. Aber was wir schon wissen ist, wenn die Kinder sehr laut sind, was immer wichtig ist, auf jeden Fall organische Ursachen abklären zu lassen. Also das Hörvermögen, Hörverarbeitung. wenn Kinder sehr laut sind. Das wird oft übersehen und in der Schule, wenn dann die Diktate kommen, die nicht gut sind, wird es erst erkannt und vorher im Kindergarten als wildes, lautes Kind abgestempelt. Dann müssen wir schauen, wie ist die Reizverarbeitung des Kindes? Ist das emotional, was das Kind uns zeigt, mit der Lautstärke, mit dem Wildsein? Gehört es zum Temperament? Oder hat es so viele Reize aufgenommen, die es nicht gut verarbeiten kann, die also kanalisiert werden? Ja, ich gebe jetzt mal an Mara weiter ab.
Ja, du hast eigentlich schon viele wichtige Sachen gesagt. Genau, wenn ein Kind Gefühle zeigt, ob das jetzt Wut, Traurigkeit oder Eifersucht oder sonstige Gefühle sind, geht es einfach darum, dem Raum zu geben, hinzuschauen, genau, wie geht's mein Kind, was braucht mein Kind? Und natürlich bei Aggression, da hat das Kind ja was. Ja, und wenn man da das Kind verstehen möchte, nachfragt, dann ist das zum einen sehr wertvoll und gleichzeitig, wenn es zu körperlichen Übergriffen kommt, wie Hauen, Beißen oder Spucken, ist es natürlich auch wichtig, dass sich die Erwachsenen dann in ihrer Klarheit auch zeigen. Aber wenn es uns sagen, Stopp, und da lernt ein Kind zum einen auch, wie es Grenzen zeigen kann, wenn es vielleicht selber mal in so eine Situation kommt und gleichzeitig, erfährt es auch von den Erwachsenen, hier ist meine Grenze. Natürlich bei Gefühlen braucht es Zuwendung, Trost und dass die Erwachsenen bereit dazu sind, zu gucken, was fehlt mein Kind, was braucht mein Kind gerade jetzt von mir. Und natürlich immer die Persönlichkeit des Kindes mit im Blick haben, weil das eine Kind ist schüchtern, das andere Kind ist wild. Und dieser individuelle Blick, das ist immer ganz, 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 ganz wichtig und wertvoll.
Ja, und wenn wir das jetzt nochmal so auch auf eine Spielsituation nehmen, dass ein Kind sehr viel aggressives Verhalten im Spielen zeigt. Aggressivität bei Kindern hat auch oft was mit Traurigkeit zu tun. Also hinter dem Gefühl, hinter dem Ausdruck des Kindes zu gucken, was ist es? Also ist es wütend, hat es einen Konflikt, ist es in sich zerrissen oder ist es traurig über etwas, verletzt? Das, was ich eben schon sagte, ist es eine Reizüberflutung, warum das Kind plötzlich im Spiel alles kaputt macht und die Aggressivität zeigt? Oder zeigt das Kind durch aggressives Spielen, so geht es mir, so erlebe ich mein Umfeld gerade? Es wird mir alles viel zu viel, dann spielen die Kinder auch oft was sehr Aggressives. Oder wenn sie zu wenig Pausen im Alltag haben und überfordert sind, wird ihr Spiel auch aggressiver. Das vielleicht noch, dass es eine Vielfalt hat und wir gar nicht so pauschal das sagen können, aber immer sagen, wer mich kennt ja auch diesen Spruch von mir, es sind Hilferufe von Kindern, wenn etwas sehr extrem wird, ihre Wut, ihre Aggressivität, ihr Rückzug, ihre Traurigkeit, was auch immer. Und dann müssen wir, wie Mara das ja auch gerade hat, immer hinschauen. Was sehen wir? Gut zuhören, aber auch sehen, das Spielen ist die Ausdrucksmöglichkeit des Kindes, nicht die Sprache. Mhm. Und wenn wir uns dann hinsetzen und mal ein bisschen mehr gucken, zugucken, ob das Kind überhaupt noch spielen kann oder ob es gar nicht mehr in ein Spielfluss, in ein vertieftes Spielen kommt, gar keine Freude mehr hat, statt Spielfreude, Spielfrust aufkommt, dann denke ich, müssen wir wirklich sehr gut hingucken und hinhören, beides.
Ja, unbedingt. Also Spielen ist nicht nur ein guter Indikator, sondern auch eine gute Möglichkeit, auch wirklich, du hast schon gesagt, mit schwierigen Gefühlen wie Wut oder Trauer oder Eifersucht umzugehen, aber auch in belastenden Situationen, ne, die in Familien entstehen können, wie zum Beispiel ein Umzug oder eine Trennung vom Partner, von der Partnerin oder auch eine schwere Krankheit in der Familie. Bei all diesen Situationen kann Spielen auch gut helfen, ne?
Ja, total. Es geht ja vor allen Dingen darum, also wenn eine Familie belastet ist durch eines der Dinge, die du gerade genannt hast, geht es ja darum, dass die Kinder damit nicht allein gelassen werden. Ja, klar, ein Umzug hat vielleicht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist ja auch wieder was ganz Individuelles, vielleicht nicht, ist nicht so einschneidend, wie wenn jemand stirbt oder wenn sich die Erwachsenen trennen. Gleichzeitig geht es trotzdem darum, das Kind verliert alte Kontakte, muss sich neu orientieren, neu zurechtkommen. zurechtfinden. Also das ist schon auch alles, kann herausfordernd sein. Und es braucht einfach Begleitung. Und zum Beispiel, wenn die Eltern sich trennen oder wenn jemand stirbt oder wenn jemand erkrankt ist. Und das kann man im Spiel ganz gut machen. Zum einen, wenn man auch da wieder guckt, was spielt mein Kind? Und wenn im Spiel, man hat ja dann wieder diese gemeinsame Zeit, da gibt's Raum, Zeit, um Fragen zu stellen. Also das, wenn ein Kind Fragen hat, dass es da auch Antworten bekommt von den Erwachsenen. Und die Begleitung solcher schweren Lebensphasen oder Lebenssituationen oder von solchen Belastungen kann man ganz gut im Spiel machen, weil oft fehlen die Erwachsenen die Worte und die wissen selber nicht, die müssen sich selbst orientieren. Nach einer Trennung stecken die Erwachsenen in einer Riesenkrise, alles verändert sich, und aber die Kinder, denen geht's auch nicht gut. Und die sollten damit nicht allein gelassen werden. Das können die Erwachsenen nicht immer leisten. Das müssen auch nicht immer zwingend die Eltern machen. Auch Oma und Opa können Kinder dahingehend begleiten oder Erzieher, Pädagogen oder Freunde, erwachsene Freunde. Und im Spiel kann man halt, oder Spielmomente kann man dafür nutzen, um über so schwere Themen ins Gespräch zu kommen. Also man könnte zum Beispiel beim Thema Umzug dann die neue Umgebung erkunden, indem man eine Erforschungsreise macht oder Verstecken spielt in der neuen Wohnung, um einfach da neue, oder zum einen die Wohnung kennenzulernen oder die Umgebung, aber auch das gemeinsam zu machen und da mit Sicherheit in diesem neuen Lebensabschnitt oder dem Kind Sicherheit zu vermitteln. Oder aber wenn der Opa im Krankenhaus liegt oder der Vater, dass man vielleicht zusammen mit dem Kind eine Karte bastelt, währenddessen darüber spricht und die dann dem Opa bringt oder schickt, oder bei anderen. Bei Verlust zum Beispiel, oft zeigt sich das im Spiel auch, dass dann Beerdigung gespielt wird oder dass Tiere vergraben werden oder auf andere Weise, und dass das halt nicht unterbunden wird, dass das Kind das spielen darf, dass die Erwachsenen da dabei sind und das zusammen mit dem Kind tragen, dem Ganzen einen Raum geben, weil das ist wieder die Sprache des Kindes. Das Kind zeigt im Spiel, was es beschäftigt, und die Erwachsenen haben dadurch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und dem Kind Sicherheit, Trost zu vermitteln. Genau.
Ja, wir können sagen, dass im Spiel die Gefühle ausgedrückt werden, und zwar vielleicht nicht von dem Kind selbst, sondern es gibt Figuren, die diese Gefühle dann ausdrücken. Also Stellvertreter nennen wir das. Oder Tiere, die stattdessen sich nicht wohlfühlen oder krank sind oder sterben. So, das heißt, die Kinder haben eine Möglichkeit, Stellvertreter zu finden. Und durch diesen Ausdruck der Gefühle kann eine Verarbeitung stattfinden. Immer wieder und immer wieder, und je nachdem, an welchem Punkt das Kind gerade ist, was es gerade erlebt, wird es das für sich nutzen können. Und gerade in schweren Phasen ist es für mich immer so wichtig, darauf hinzuweisen, dass Kinder wirklich auch Trauerpausen brauchen oder eben von schweren Gefühlen Pausen brauchen. Auch da kann Spielen helfen. Ein Stück Leichtigkeit mit anderen Kindern zu haben, um wieder ein bisschen Entspannung zu sehen, um sich dann wieder irgendwann den Krisenthemen auch zuwenden zu können.
Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Jetzt habt ihr euch für euer Buch ja ganz ausführlich mit dem Spielen beschäftigt. Ich würde gern wissen, ich habe den Eindruck gewonnen mittlerweile, dass sich bei Kindern, bei denen vielleicht eine Neurodivergenz vorliegt, also die ADHS haben, im Autismus-Spektrum sind oder als besonders sensibel eingestuft werden, dass die so ein bisschen anders spielen. Wie seht ihr das?
Ja, aber auch da wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Wir können nicht sagen, ein autistisches Kind oder ein Kind im Autismus-Spektrum spielt so, ein Kind mit ADS oder ADHS spielt so oder hochsensibel so. Auch da müssen wir ganz genau hinschauen. Da gibt es auch noch eine Vielfalt. Mhm. So, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass meistens die Kinder ein bisschen mehr Begleitung von uns brauchen, um ihre Kompensationsmöglichkeiten, was im Außen gefordert wird, und so wie sie aber spielen, das zusammenzubringen. Also Kompensationsmöglichkeiten, Langsamkeit, aber auch sehr schnelles Denken. Also je nachdem, über welches Kind wir jetzt gerade sprechen, auch zu sagen, das eine Kind ist sehr in der Fantasiewelt, in seiner Welt, das andere braucht eine ganz klare Realität, auch sehr, sehr früh schon im Spielen. Und da einfach auch ein Stückchen mitzugehen, mehr Struktur zu geben, das ist oft unsere Aufgabe, was uns oft sehr, sehr schwer fällt, dass bestimmte Kinder auch mehr Klarheit und Struktur brauchen, weil sie so feinfühlig Schwingungen mitbekommen, dass sie ganz schnell sonst verunsichert sind. Also das sind so Dinge, die schon mal wichtig sind. Dann spielen manche Kinder einfach anders. Gerade oder oft Kinder im Autismus-Spektrum, die oft sehr viele klare Wiederholungen haben möchten und ganz klare Abläufe. Manche, nicht alle, aber viele. Und dann habe ich neulich wirklich mit einer Erzieherin gesprochen, die dem Kind verboten haben, das weiterzuspielen. Weil sie sagen, die müssen noch neue Erfahrungen machen. Also, dass wir müssen lernen, dass es Kinder gibt, oder ich finde, wir sollten es auch allen Kindern zur Verfügung stellen, dass Kinder genau wissen, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. Wir können mal einen Impuls mit reingeben, aber wir müssen sehr schauen, wie ist das Kind mit seinen Besonderheiten, mit seinen Herausforderungen, was braucht es von uns, und gute Begleiter und Begleiterin zu sein. Und am meisten hilft den Kindern, wenn wir endlich aufhören zu sagen, sie müssen funktionieren und sie zu bewerten.
Das wollte ich auch gerade noch sagen. Oft ist ja so, dass die Erwachsenen dann auch bei Kindern mit Neurodivergenz bewerten, ist das jetzt ein gutes Spiel oder kein gutes Spiel, spielt er oder sie das jetzt zu oft oder zu wenig oder was muss gespielt werden. Und wenn man die Kinder dahingehend das auch spielen lässt, was ihnen Spaß macht, dann ist das doch schon ganz, ganz wertvoll und natürlich, und das ist auch bei neurotypischen Kindern so, spielt jedes Kind da was anderes und hat andere Vorlieben, und sich auf das Kind einzulassen und sich nicht mit anderen wieder zu vergleichen und das Spiel nicht zu bewerten oder abzuwerten, das ist, glaube ich, da auch wieder sehr, sehr wertvoll.
Ja, ich glaube, Vertrauen ist einfach wichtig. Wir sollten Vertrauen darin haben, dass unsere Kinder ihrem inneren Entwicklungsplan folgen, den wir vielleicht manchmal nicht verstehen oder seltsam finden, aber im Grunde, und das gilt für so vieles, wissen Kinder eigentlich sehr, sehr gut, was ihnen gut tut. Ich würde gern zum Ende der heutigen Folge von euch noch wissen, wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet, die sich in der gesellschaftlichen Haltung zum kindlichen Spiel verändert, was wäre das denn?
Dass die Welt zu einem großen Spielplatz für alle, für Kinder und Erwachsene wird, und dass wir die Bedeutung des Spielens damit sichtbar machen.
Ja, ich würde ja den Menschen, Eltern wünschen, dass sie Spielen einfach mit mehr Leichtigkeit wiedersehen. Und wie gesagt, das wird oder den Begriff Spielen auch groß fassen und Dinge ausspielen, die ihnen selber gut tun und die aber auch begreifen, wie wichtig Spielen für, wie gesagt, die Entwicklung und die Bindung ist. Und hier würde ich gerne noch mal ein Beispiel geben, also um auch noch mal so die Bedeutung für die psychische Gesundheit von Kindern zu nennen. Also wenn ein Kind Erfahrung sammeln darf, wir nehmen da immer ganz gerne, das haben wir auch im Buch stehen, das Beispiel mit dem Baum, also wenn ein Kind auf den Baum klettern darf, die Eltern sind dabei und bieten Sicherheit, sollte etwas passieren, sollte es abrutschen oder eventuell auch runterfallen, das darf natürlich nicht passieren, aber wenn das Kind auf den Baum klettern darf und die Eltern dabei sind, dann sammelt das Kind nicht nur motorische Erfahrung, auch Kraftdosierung und macht die Erfahrung, hey, ich bin hier irgendwie auf den Baum hochgekommen, sondern es Das stärkt auch sein Selbstbewusstsein, weil es halt die Erfahrung sammeln durfte. Meine Eltern haben mir das erlaubt. Ich bin jetzt hier hochgekommen. Hey, das ist total toll. Und das wiederum stärkt die psychische Gesundheit. Ja, also dieses Ausprobieren lassen, selbstwirksam sein dürfen und dabei aber dennoch Schutz und Halt von meinen Eltern zu bekommen, wenn ich das in einer bestimmten Lebensphase noch brauche. Das braucht jetzt ein Teenager nur noch in einem kleineren Rahmen, bei anderen Themen vielleicht mehr, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte.
Absolut.
Das ist unheimlich stärkend und wenn Eltern dessen bewusst ist und wie gesagt, sie spielen leichter sehen und den Alltag auch dafür nutzen, dann wäre das doch wunderbar.
Das wäre es. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, liebe Marga, liebe Gundela, für eure klugen Impulse und die schöne Herzenswärme, mit der ihr dieses Thema betrachtet.
Ja, vielen Dank auch für deine wunderbaren oder eure wunderbaren Fragen. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich glaube, viele Eltern werden heute den Nachmittag ein bisschen anders erleben. Vielleicht mit einem Spaziergang durch Pfützen oder einer spontanen Kissenschlacht oder einfach beim stillen Zuschauen, wie ihre Kinder spielen. Spielen ist keine Kür, es ist nämlich das Leben selbst. Und das dürfen wir als Eltern begleiten mit Neugier, Leichtigkeit und eben Vertrauen. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, dann schaut doch mal in das Buch von Gundula und Marga. Es heißt Spielend aufwachsen, wie Spielen eure Bindung und die gesunde Entwicklung deines Kindes unterstützt. Die beiden haben uns auch ein Exemplar mitgebracht. Das könnt ihr aktuell bei Instagram gewinnen. Schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr gerade lieber noch mehr zum Thema hören wollt, wie wäre es denn mit Folge 52? In der haben Katja und ich nämlich ausführlich darüber gesprochen, welches Spielzeug in welcher Altersphase besonders spannend für Kinder ist, was noch viel interessanter als Spielzeug ist und wie viel Spielzeug Kinder überhaupt brauchen. Wir verlinken natürlich alles auch wieder in den Shownotes und im Blog. Macht's gut, hört nächste Woche gerne wieder rein. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.